Ja, ich freue mich riesig über diese Predigtserie, in der wir drinstecken. Wir reden über Großzügigkeit. Wir haben letzte Woche schon etwas gehört über einen großzügigen Umgang mit unserer Zeit, Gott gegenüber, seinen Plänen, seinen Gedanken, seinen Prioritäten gegenüber. Und heute gibt es noch ein viel schöneres und spannenderes Thema. Das Lieblingsthema aller Deutschen. Ständig redest du ja drüber. Jeder ist gerne bereit, sich da Einblick, seinen Freunden und Bekannten und Nachbarn Einblick zu gewähren. Sehr offen gehen wir damit um in Deutschland. Das Thema Geld. Ach so, war doch nicht so, ne? Ja. Hey, und wir wollen nicht nur über Geld reden. Es kommt noch viel besser. Wir wollen auch noch über dein Geld reden. Wow. Darf ein Pastor sowas machen? Darf ein Pastor sowas sagen? Ich sage, ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt auch gar nicht so ein Typ, der sich gerne an Konventionen hält. Von daher, ich mache das einfach. Und wisst ihr, uns als Kirche ist es auch wichtig, sehr offen und transparent über Geld zu reden. Im Sonntagsgottesdienst. Weil wir sind nicht irgendeine komische Sekte, die darüber nur hinter verschlossenen Türen und nur persönlich mit den Leuten redet und irgendwelche komischen, intransparenten Dinge treibt. Sondern nein, wie wir das Thema Geld sehen, das darf jeder wissen. Okay? Und du darfst es heute auch wissen. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Frage, unser persönlicher Umgang mit Geld, das Potenzial hat, ganz viel Segen Gottes in dein und mein Leben zu spülen. So, wir hatten in der letzten Zeit einige Schlagzeilen, die mit Geld zu tun haben. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, hat fast jede Schlagzeile unter der Decke irgendwie mit Geld zu tun, ne? Aber zwei sind mir besonders aufgefallen. Die erste war so, es gab da so Hollywood-Stars, die haben irgendwelche Mitarbeiter von Elite-Universitäten geschmiert, dass ihre Kinder dort aufgenommen worden sind. Oh, und da denkst du, das gibt's ja nicht, oder? Geld regiert die Welt, es geht gar nicht um Begabung, es geht nicht um Talent, es ist überhaupt nicht Gleichheit da, sondern ja, wo die Eltern die Taschen voller Geld haben, da haben die Kinder auch eine richtig gute Ausgangslage und sonst eben nicht. Und du denkst, das ist ja wohl echt gemein, ne? Und warum? Sonst wäre ich wahrscheinlich auf der Elite-Universität gelandet, aber jetzt sind die dort. Okay. Zweite Schlagzeile, die mir aufgefallen ist, das betraf ein Flugzeug. Habt ihr vielleicht mitbekommen, die Boeing 737 MAX. Ein Flugzeug, wo es jetzt zwei dramatische, schlimme Abstürze gab, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Aber die Geschichte dahinter finde ich noch viel dramatischer. Denn es gab die Boeing 737, das war ein sehr bewährtes Flugzeug, ein ganz beliebtes, zuverlässiges Flugzeug, aber dieses Flugzeug wurde mal vor 50 Jahren konstruiert. Und jetzt wollte man ein größeres Flugzeug, ein Flugzeug mit einer größeren Reichweite, vielleicht auch ein Flugzeug, was schneller fliegen kann, aber man wollte nicht das komplette Geld ausgeben, eine ganz neue Maschine zu entwickeln. Also hat man sich gesagt, irgendwo bei Boeing, das scheint jedenfalls das Aktuelle zu sein, was man so rausfindet, hat man einfach die alte Boeing 737 genommen und hat sie ein bisschen umkonstruiert, sodass man eben größere Triebwerke dranhängen konnte. Und was den Experten eigentlich völlig klar war, war, dass das Flugzeug dadurch wichtige Flugeigenschaften eingebüßt hat. Also, dass es absolut nicht mehr so stabil in der Luft lag, besonders dieses, ob die Nase sich senkt oder nach oben geht, das konnte man nicht mehr vernünftig kontrollieren. Also hat man ein elektronisches System noch eingebaut in das Flugzeug, das sozusagen das Flugzeug stabil halten sollte. Nur, man wollte ja das Flugzeug verkaufen, also hat man den Fluggesellschaften das nicht gesagt, denn man wollte die nicht verunsichern. Und jetzt scheint es so gewesen zu sein, dass es genau bei diesen Abstürzen so war, dass dieses System, von dem die Piloten nichts wussten, eingegriffen hat, aber sie wussten nicht, wie sie damit umgehen mussten. Und du denkst, krass, oder? Hey, dafür, dass eine Firma mehr Gewinn macht, sterben am Ende Hunderte von Leuten. Und man ist doch wirklich ärgerlich darüber und sagt sich, Geld regiert die Welt, oder? Geld regiert die Welt, bis dahin, dass es das Leben von Menschen kostet. Aber ich weiß nicht, das sind jetzt so Themen, die betreffen uns nicht direkt, oder? Aber ich glaube, wir haben auch selber manchmal diesen Gedanken, ja Mensch, eigentlich regiert Geld auch meine Welt, oder? Ich bin doch gar nicht frei zu planen und Entscheidungen zu treffen, sondern es kommt doch am Ende immer darauf an, was ist eigentlich wirklich da? Wie viel Kohle habe ich in meinem Geldbeutel, damit ich die Dinge auch wirklich umsetzen kann? Also, wenn wir das dann noch weiter treiben, dann sagen wir uns, ja, und wie ist es mit Gott? Regiert Gott wirklich meine Welt? Oder ist es nicht vielmehr mein Sparkassenberater? Oder mein Gehaltscheck? Oder eben das, was ich an Barem noch zu Hause habe? Denn nur so weit, wie da was vorhanden ist, kann ich doch irgendwie auch leben und mein Leben gestalten. Und ich glaube, jeder von uns war schon mal an diesem Punkt, dass er gedacht hat, krass, Geld regiert die Welt und ich komme hier jetzt nicht weiter. Ich kann das nicht tun, was ich vielleicht gerne tun würde, weil ich das Geld nicht habe. Auch als Kirche könnten wir ja sagen, boah, regiert Gott wirklich auch unsere Welt? Oder können wir nicht als Kirche auch nur das tun, wofür irgendwo das Geld da ist? Und hat Gott dann nicht sogar auch manchmal ein Problem, wenn er selber das Geld nicht zur Verfügung hat? Wie sieht es eigentlich damit aus? Und genau über diesen Gedanken möchte ich am Anfang mal ganz grundlegend reden. Denn ich glaube, es ist absolut nicht so, dass Geld die Welt regiert. Ich glaube, das ist eine riesige Lüge, ist auch eine teuflische Lüge am Ende des Tages. Gott regiert die Welt, nicht das Geld. Geld regiert nicht die Welt, es ist Gott, der das Geld regiert. Und ich nehme dich da kurz in eine Geschichte im Alten Testament mit rein, die das sehr stark zeigt. Wir springen einfach mal hier in ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die ich vorhin immer durcheinander gebracht habe in der ersten Predigt. Passt auf, ob ich es diesmal richtig mache, okay? Dann seid ihr auch aufmerksamer. Ich erkläre hinterher, wo wir sind, ja? Verschwinde! Mach, dass du nach Hause kommst. Ich hatte versprochen, dich reich zu belohnen, doch daraus wird nichts. Der Herr hat es nicht gewollt. Biljam erwiderte, du weißt, dass ich schon zu deinen Boten gesagt habe, selbst wenn Balak mir seinen eigenen Palast voller Gold und Silber gibt, kann ich nichts tun, was der Herr mir verbietet. Ich kann nicht eigenmächtig einen Segen oder einen Fluch aussprechen, sondern nur das sagen, was der Herr mir aufträgt. Wir gehen kurz in die Geschichte rein. Israel auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land, sie kommen immer näher. Und ja, die Völker, die jetzt dort in der Gegend lebten, die haben das nicht gefeiert. Yeah, endlich kommt Israel und so. Nein, die fanden das total blöd und die wollten die weghaben. Und so gab es ständig kriegerische Auseinandersetzungen, wo Israel sich verteidigen musste. Und weil Gott eben auf der Seite seines Volkes war, haben sie jede dieser Auseinandersetzungen gewonnen. Jetzt gab es da aber einen klugen König und der hieß Balak, moabitischer König, und er sagte sich, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ein Sieg nach dem anderen, obwohl die nicht gerade eine tolle Armee haben und so weiter, irgendwas stimmt da nicht. Gott ist da, glaube ich, im Spiel und deswegen können wir die nicht schlagen. Also hat er sich gesagt, wenn die einen übernatürlichen Weg gehen, muss ich auch einen übernatürlichen Weg gehen. Und ihm fiel ein, dass es da einen Mann gab, den sie kannten, der hieß Biljam, das war so eine Art Prophet, der hat Gottes Stimme gehört und er sagte sich, den werde ich versuchen zu gewinnen, damit er auf meiner Seite steht. Und ihn werde ich bitten, das Volk Israel zu verfluchen, damit sie den Krieg gegen uns sowas von verlieren. Und dann schickt er seine Minister dahin und die kommen mit Biljam ins Gespräch und Biljam sagt, ich bete erst mal. Hat er gebetet, okay? Die mussten warten. Die warten immer noch. Und dann kam er irgendwann wieder zurück aus seinem Gebetszimmer und sagte ihnen, Freunde, daraus wird nichts. Gott sagt mir, wehe, ich verfluche dieses Volk Israel. Das ist mein Volk, ich bin für die, ich kann nicht mit, sorry, ich kann nichts für euch tun. Okay, die gehen wieder zu ihrem König Balak und Balak sagt, ne, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Er schickt noch mächtigere Leute zum Biljam und dieses Mal, die sind ja nicht dumm, ne? Da wedeln die schon ganz kräftig mit Dollarnoten. Ich habe keine hier, nehme ich meine Taschentücher. Und mit Goldbarren und sie sagen ihm, Mensch Balak, es wäre nicht zu deinem Schaden, wenn du mitkommen würdest und das tun würdest, was der Balak will. Hey, wir würden dich reich machen. Oh, und ich sage euch, der Biljam, der will so gerne. Er hat richtig Bock auf die Kohle, richtig Bock. Und er verhandelt so mit Gott und Gott sagt ihm, weißt du was, ich habe dir eigentlich klar gesagt, was ich will. Aber gut, geh mit, aber wehe, du sagst auch nur ein Wort, was ich dir nicht aufgetragen habe. Dann kommen sie gemeinsam an den Kriegsschauplatz und dann passiert was ganz Seltsames. Die bauen drei Altäre nacheinander auf und an jedem dieser Altäre möchte eigentlich der Biljam das Volk Israel verfluchen. Aber jedes Mal kommt er mit Gott ins Gespräch und Gott sagt, nein, nicht fluchen, du segnen, okay? Und jedes Mal muss er was richtig Gutes über Israel aussprechen. Und könnt ihr euch vorstellen, der König Balak, der regt sich schon tierisch auf und sagt, das gibt's ja nicht. Ich habe den geholt, damit er auf meiner Seite ist. Und jetzt ist er total gegen mich. Was ist hier los? Und nach dem dritten Mal, da ereignet sich dann dieses Gespräch hier. Und Balak rastet aus und sagt, jetzt verschwinde endlich. Hey, er sagt auch, wenn du schon nicht was Böses über die aussprechen kannst, dann segne die doch wenigstens nicht noch auch. Es kommt aber noch am Ende besser. Gott sagt dem Biljam sogar noch, hey, jetzt sagst du dem noch, dass das Gericht über sie kommen wird, weil sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Okay. Hey, und das ist so dieses Prinzip, was wir hier sehen. Biljam benennt es. Er sagt ihm, hör mal zu, du kannst mir so viel Kohle in den Hintern blasen, wie du willst, wenn Gott sagt, das darfst du nicht. Ich kann nichts daran ändern. Dein Geld ändert nichts am Willen Gottes. Deine Kohle ändert nichts daran, was Gott gesagt hat. Und das ist ein ganz wichtiges, grundlegendes Prinzip, was wir für unseren Umgang mit Geld auch lernen müssen. Geld kann die Prinzipien und Gesetze Gottes nicht außer Kraft setzen. Geld kann Gottes Meinung nicht ändern. Gottes Pläne können nicht durch Bestechung verhindert werden. Gottes Pläne können aber auch nicht verhindert werden, weil zu wenig Kohle da ist. Nein, Gott hat alle Ressourcen, er kommt klar. Was bedeutet das jetzt für meinen und deinen persönlichen Umgang mit Geld? Etwas ganz Einfaches. Wenn du nicht die Prinzipien Gottes für deinen Umgang mit dem Geld beachtest, verschwendest du dein Geld am Ende des Tages. Wird kein Segen von deinem Umgang mit Geld in dein Leben hineinfließen. Alles, was du versuchst, gegen die Prinzipien Gottes zu investieren in irgendeine Sache, ist am Ende zum Fenster rausgeworfen. Das ist, was ich sagen will. Ganz am Ende des Tages regieren nicht die Gesetze des freien Marktes oder irgendeiner Marktwirtschaft oder eines Staates das Geld und auch nicht die Finanzmärkte und auch nicht die hohen Männer und Frauen, die irgendwo in dieser Welt Macht haben mögen, egal ob es Politiker oder Wirtschaftsführer oder Firmenbosse sind. Es ist Gott, der am Ende des Tages über Geld regiert. So, was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns? Wir wollen jetzt über die Leiter der Großzügigkeit reden. Ich bin Jakob sehr dankbar für diese wunderbare Leiter. Ich wollte vorhin schon mal ausprobieren, ob die überhaupt. Sie ist sehr stabil. Und Jakob hat sie extra noch sauber gemacht für uns als Gemeinde. Das ist doch ein Applaus wert, oder? Und ich glaube, dass es diese Leiter der Großzügigkeit eben gibt im Leben von jedem, der mit Jesus unterwegs sein will. Und da wäre es richtig gut, wenn wir eine Stufe nach der anderen nehmen würden. Es wäre nicht gut, wenn du versuchen würdest, direkt hier auf die oberste Stufe zu springen. Weißt du, ich würde es auch mal vielleicht demonstrieren, sagen, Roman, spring mal direkt auf die oberste Stufe. Ist zu gefährlich, machen wir nicht. Du darfst wirklich wachsen in deinem Umgang mit Geld und darfst immer mehr den Willen Gottes darin auch verstehen. Und die erste Stufe, diese Leiter der Großzügigkeit, die heißt geben. So, jetzt weiß ich nicht, ob Timon oder Roman jetzt die Schilder für mich aufhängt. Vorhin hat Timon auch in der Pause gesagt, diesmal mache ich es, Roman, ich helfe dir, aber jetzt will er lieber Händchen halten mit Jenny, aber das verstehe ich. Der erste Gedanke, der wichtig ist beim Umgang mit Geld, ist geben. Warum geben? Weißt du, geben ist ein Wesenszug Gottes. Das finde ich total wichtig. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Hör mal zu, das ist eine Grundeigenschaft Gottes, dass er gibt. Überleg mal, das sehen wir auch, wenn wir in diese Welt reinschauen. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist ein Gott, der sich verschenkt an die Menschen. Gott ist ein Gott, der diese Welt nicht hässlich gemacht hat, nicht irgendwie statisch gemacht hat, sondern sie ist dynamisch, sie ist schön, sie entwickelt sich, sie ist bunt. Gott gibt sich. Und auch Jesus, von seinem Wesen her, er war einer, der sich verschenkt hat an die Menschen. In Philipper 2, 7 und 8 heißt es, er entäußerte sich selbst, er hat sich ausgeschüttet, hat die Gestalt von dem Sklaven angenommen, ist ein Mensch geworden, hat auf seine Göttlichkeit verzichtet, damit du und ich eine Beziehung mit Gott haben können. Gott ist großzügig von seinem Wesen. Und folgerichtig war auch die erste Kirche großzügig. Wenn wir in Apostelgeschichte reinschauen, Kapitel 2, dann sehen wir, die haben ihre Zeit, die haben ihr Geld gegeben, auch füreinander, wenn einer zu wenig hatte und so weiter. Und die haben auch sich selbst gegeben, denn jeden Tag sind neue Leute zum Glauben gekommen. Aber das ist nicht einfach so passiert, sondern weil andere Menschen diese Menschen angesteckt haben mit ihrem Glauben. Also die haben sich gegeben. Das ist ein Wesenszug Gottes. Und deswegen, wer zu Jesus gehören will, der gehört nicht mehr sich selbst, sondern der gehört ihm. Und er gibt sich hin für das, was Jesus wichtig ist. Das ist eine Grundeigenschaft von unserem christlichen Glauben. Übrigens, die Taufe sagt genau das. Zack, unters Wasser, Beerdigung. Und dann kommt ein neuer Mensch hoch und der gehört Jesus. Mit allem, was er ist und alles, was er hat. Und auch mit dem Geld. Ein befreundeter Pastor von mir sagt immer, als letztes bekehrt sich der Geldbeutel und die Unterhose. Und ich fürchte, er hat recht. Galater 2, Vers 20 sehen wir das. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wow, er ist der Herr über jeden Bereich meines Lebens. Und er hat sich mir geschenkt. Und deswegen will ich auch großzügig leben und die Bereitschaft haben zu geben. Und an dieser Stelle will ich dir noch kurz was sagen über das Evangelium. Weißt du, das Evangelium, die gute Botschaft, Jesus selber, die Person Jesus, ist erst der, der dich frei macht. Das Evangelium ist, das ist die Kraft, die uns frei macht, die uns verändert. Und soll ich dir was sagen? Ohne das Evangelium hat uns Geld, hat uns unser Besitz, hat uns unser Ansehen, was wir haben wollen, hat uns unsere Karriere, an der wir basteln, das hat uns im Griff. Wir regieren nicht darüber, sondern das regiert über uns. Und das Evangelium macht uns frei in zwei Richtungen. Einmal in meine Richtung, guck mal, ich komme aus einer Gemeinde, da war es sehr verpönt, sich selber was zu gönnen. Man musste möglichst irgendwie jeden Sonntag so in Sack und Asche immer demütig sein und so weiter. Und wenn man sich irgendwas gegönnt hat, irgendwas gekauft hat, dann hat man immer versucht, dass es niemand mitbekommen hat und so weiter. Ne? Und wenn dich jemand darauf angesprochen hat, kennt ihr vielleicht auch, oh, du hast aber ein schönes neues Hemd, ja, war ganz billig oder so. Ne? Soll ich dir was sagen? Das zeigt auch was, das Geld dich beherrscht. Weil du bist noch nicht mal großzügig dir selber gegenüber. Und ich sage euch, wir werden da auch befreit, dass wir großzügig sein dürfen, uns selbst gegenüber. Gott hat diese Welt so schön geschaffen, tatsächlich auch deswegen, weil wir sie genießen dürfen. So, aber gleichzeitig macht Gott uns auch in die andere Richtung frei. Nämlich, dass wir nicht mehr alles brauchen und das Geld uns nicht mehr beherrscht. Dass wir uns nicht über unseren Besitz definieren oder über unser Ansehen oder über das, was Menschen von uns denken. Und wir können darauf verzichten. Hey, was ich anhabe, was ich besitze, wo ich wohne, das bestimmt nicht meinen Wert, sondern Jesus bestimmt meinen Wert. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes und deswegen definiere ich mich nicht über diese Sachen mehr. Das ist so krass. Und ich muss auch nicht irgendwie vor meinen Arbeitskollegen glänzen oder vor meinen Nachbarn. Und ich liebe dieses eifersüchtige Grinsen, wenn sie das neue Auto auf meinem Parkplatz stehen sehen. Den habe ich es gezeigt. So, ne? Hey, das ist gar nicht mehr unser Bier, weil Jesus uns freigemacht hat davon. Das ist das Evangelium. Okay, das geht bis zur Unterhose und bis zum Geldbeutel. Jetzt kommen wir zum zweiten Prinzip und das ist der Zehnte. Hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man in der freien Kirche irgendwo war, in den Landeskirchen funktioniert das mit dem Geld ja anders, da wird es über Steuern eingezogen oder über, ja genau. Und bei uns, auch in dieser Gemeinde, lehren wir den Zehnten. Was heißt denn eigentlich der Zehnte? Wir lesen dazu kurz eine Bibelstelle. Da spricht Gott zu seinem Volk Israel. Und er sagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Okay. Das ist eine prophetische Botschaft von Gott an sein Volk. Und die haben etwas nicht mehr getan, was sie eigentlich hätten tun sollen. Für Israel war es normal, die ersten 10% von allem, was sie erwirtschaftet haben, die haben sie zu Gott gebracht, in den Tempel gebracht. Und davon sollte ja der Gottesdienst ermöglicht werden und auch die Priester sollten davon versorgt werden, denn die hatten selber keine Einkommensquellen damals, auch kein eigenes Land und so weiter. Die lebten von dem, was der Rest vom Volk zusammentrug. Das ist übrigens auch im Neuen Testament immer noch ein Hauptbestandteil von dem Zehnten, dass diejenigen freigesetzt werden, wie ich, ja, die Vollzeit für Gott unterwegs sind und sonst keine anderen Einkommensquellen haben. Und dann darüber hinaus wurde das ein Stück weit auch verwendet für Leute, die eben zu wenig hatten, für Arme. So, das ist das grundlegende Prinzip. Und Gott sagt ihnen hier, hey, vertraut mir doch. Ihr habt aufgehört hier, mir gehorsam zu sein, euren Zehnten zu bringen. Ich lade euch ein, macht es wieder und prüft mich doch mal. Ey, testet mich doch mal, ob ich euch nicht über alle Maßen versorgen werde, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde und euch auf vielfältige Art und Weise segnen werde, weil ihr mir vertraut. Und dann beschreibt er auch und Gott sagt, hey, was er verspricht. Guck mal, ich werde die Schädlinge von euren Feldern weghalten. Ich werde dafür sorgen, dass nicht der Hagel eure Ernte kaputt macht oder so. Oder wir könnten es übertragen, dass er wird dafür sorgen, dass unsere Waschmaschine nicht kaputt geht. Oder dass unser Auto noch ein paar tausend Kilometer macht oder was auch immer. Hey, das ist ein Versprechen Gottes, dass er auch ganz praktisch eingreift in das, was unseren Besitz und so weiter betrifft. Also, der Zehnte heißt, man gibt Gott die ersten 10% von allem, was man erwirtschaftet. Aber wichtig ist, was sagt man eigentlich damit? folgende Dinge. Man sagt, Gott, du kommst zuerst. Deswegen gibt man diese 10% auch zuerst. Bei mir funktioniert es ganz praktisch so, das Geld kommt rein, nur irgendwo in den 20ern des Monats, ja, und dann zwei Tage später geht der Dauerauftrag weg an die Gemeinde. Zuerst, Gott, du kommst zuerst, bevor die Dinge für mich kommen. Und was sagt man noch damit? Man sagt, Gott, ich bin dankbar für das, was du mir überhaupt gegeben hast. Das sagen wir nochmal, sagen, Gott, eigentlich gehört dir alles. Weißt du, damit, dass ich dir zuerst etwas gebe, Gott, sage ich, dass dir eigentlich alles gehört. Ich bekenne, ich gebe zu, dass ich nichts hätte ohne dich. Und ich sage auch, was wir vorhin schon besprochen haben, nicht Geld regiert die Welt, sondern du regierst die Welt, Gott. Und ich sage, ich vertraue dir, oder? Wenn ich als allererstes, bevor ich irgendwas anderes tue, wenn mein Gehalt reinkommt oder was auch immer, das 10% weggebe, dann zeige ich, Gott, ich vertraue dir. Denn es ist ja so eine Rechnung, wenn man ganz ehrlich ist, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du noch nicht im Glauben länger unterwegs bist, das macht keinen Sinn für dich. Da würdest du sagen, nein, nein. Wenn am Ende noch was übrig ist, dann können wir darüber reden, ob ich was gebe. Ich muss erst mal schauen, was meine Buchhaltung am Ende des Monats sagt. Ich kann auch nicht Geld weggeben, das ich vielleicht gar nicht habe. Aber das ist genau das. Ich sage, ich vertraue, dass es am Ende reicht. Boah, man lebt im Glauben hier an der Stelle auch ganz stark. Aber deswegen ist uns auch klar, kann niemand sagen, ich kann den Zehnten nicht geben. Klar, wenn du es zuerst gibst, dann schon. Wahr ist, dass du nicht weißt, was dann mit dem Rest passiert. Und da, glaube ich, darf ich mit Gott dir sagen, test es doch mal aus. Gott sagt, er will sich da prüfen lassen. Er will sich darin bestätigen. Wow, abgefahren. Ich bin froh, dass ich das nicht gesagt habe, sondern er. Gott sagt aber auch etwas über den Zehnten. Weißt du, er sagt uns eigentlich, gib mir die ersten 10%, dann gehören dir die restlichen 90%. Dann segne ich die restlichen 90%. Mit anderen Worten, Gott würde sagen, erst dann, wenn ihr mir die 10% gebt, gehören euch die restlichen 90% wirklich. Dann liegt mein Segen drauf. Und ich glaube, dass Gott hier, wie Biljam sagen würde, versuch nicht gegen dieses Prinzip anzugehen. Versuch nicht, an diesem Prinzip vorbeizugehen. Das wird nicht funktionieren. Am Ende wirst du von den 100%, die du vielleicht behältst, weniger haben als von den 90%, die du hättest, wenn du mir 10% gegeben hättest. Das ist, glaube ich, was Gott uns hier sagen will. So, was heißt das praktisch? Wir glauben also, wenn man Teil einer Gemeinde ist, dann gehören die 10%, die ersten 10% des eigenen Einkommens dieser Gemeinde, zu der man gehört. Nicht irgendeiner anderen Gemeinde, nicht einer christlichen Organisation, einer Missionsgesellschaft oder sonst irgendwem, sondern der Gemeinde. Und so leben wir das, aber gleichzeitig, wir kontrollieren es nicht. Ja? Wir wollen da nicht in diesem Sinne Druck machen. Wir leben es, wir sagen es auch klar. Und auch als Leiter und von den Leitern besonders erwarten wir auch, das zu tun. Also von den Ältesten würde ich das wirklich sehr stark erwarten, weil wir können ja nicht etwas predigen und es nicht selber tun. Aber wir werden nie es irgendwie überwachen oder sowas, sondern es ist etwas, was zwischen dir und Gott in deinem Herzen entstehen muss und auch ein Vertrauen, was wachsen muss. Verstehst du? Erstmal verstehen, dass du zum Geben berufen bist wie Gott selber und dann auch verstehen, dass bestimmte Dinge einfach Gott gehören und das ist dieser Zehnte. Ich finde spannend diesen Mann hier, Archie Letourneau. Der war mal in der Gemeinde mit seinem Pastor im Gespräch und er wollte irgendwie sich in Gottes Sache investieren. Und sein Eindruck war, Pastor, wenn ich irgendwas für Gott tun will, dann muss ich auch Pastor werden. Und sein Pastor sagt, hey, was ist los mit dir? Bist du ballaballa? Kann nicht sein, dass jeder Pastor werden muss, um irgendwie Gott zu dienen. Und dann sagt er ihm etwas, das hat seine Augen geöffnet. Er sagt ihm, hör mal zu, Gott braucht auch Geschäftsleute. Und er sagt, was? Ich glaube, das kann ich. Und dann geht er ins Business und der ist jemand, der hat über 300 Patente angemeldet, hat so riesige Maschinen entwickelt, riesige Bagger, riesige LKWs für so Erdabtrag und solche Geschichten. Und er hat es richtig krass gemacht, sein Leben. Er zeigt uns dieses Vertrauen in Gott, wie das belohnt wird. Er hat 90% weggegeben von dem, was er hatte und hat von 10% gelebt. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, das hört sich erstmal leicht an, ja, der war auch reich und so weiter. Ja, ja, aber der hatte auch ein Business. Und du musst ja auch immer mal wieder investieren und Geld da reinschießen. Also selbstständig zu sein, ist jetzt ja kein Ponyhof. Ne? Und er wurde dann mal gefragt, sag mal, wie geht das? Das funktioniert doch nicht. Und dann sagt er, ja, ganz einfach, ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse, aber Gott hat die größere Schaufel. Krass, einfach so ein Vertrauen. Ich glaube, Gott ist großzügiger als ich. Und ich glaube, das ist, was ich uns auch sagen möchte. Gott ist großzügiger als wir. Wir wissen nie, wie er uns segnet. Verstehst du? Und also ganz ehrlich, ich werde dir nie was predigen, wie nach dem Motto, gib Gott Geld und er macht immer 100, er verfünffacht das immer oder so. Nee, aber dein ganzes Leben segnet er auf in unterschiedlichsten Bereichen, in Freundschaften, die Beziehung mit ihm und so weiter. Darauf dürfen wir uns verlassen und wir dürfen wissen, dass wir selber auch nicht zu kurz kommen. Dann gehen wir zu einem dritten Gedanken und das ist das Opfer oder Opfer bringen. Ein Opfer zu bringen, das ist ein Ausdruck, den wir, glaube ich, kennen, oder? Und hier redet Paulus mit den Korinthern und er will ihr Herz eigentlich dafür gewinnen, dass sie für eine andere Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Jerusalem, mitsorgen, weil denen ging es nicht gut, die hatten keine Kohle, die sind irgendwie kaum noch über die Runden gekommen. Und Paulus sagt, hey, wir wollen hier großzügig sein. Und er schreibt, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Oder wie Luther sagt, Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, hier die Schaufel, ne? Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Okay. Wisst ihr, dieser Zehnte ist eigentlich ein Standard, das gehört Gott sowieso. Das ist in dem Sinne, ich glaube aus Gottes Sicht, wir handhaben das als etwas ganz Freiwilliges, aber ich glaube aus Gottes Sicht ist es nichts Freiwilliges. Ich glaube, dass wir sogar, dass Gott sich da ganz persönlich betroffen fühlt, wenn wir ihm das vorenthalten, obwohl wir zu ihm gehören. Und ich glaube, mit diesem Zehnten, weißt du, da testet Gott ganz stark unser Herz, ob wir ihm wirklich vertrauen, ob er wirklich der Herr über jeden Bereich unseres Lebens sein darf. Und ich habe das mehrmals schon erzählt, mein Gehalt, ich bin jetzt seit 8 Jahren hier, das ist immer mehr gewachsen, bis es irgendwann bei 100% war. Und so musste ich natürlich jedes Mal wieder auch meinen Dauerauftrag anpassen, ne? Und ich glaube nicht, was das für ein Kampf jedes Mal war. Und es waren jetzt nicht Unsummen, das waren ja nicht Hunderte von Euro, die da jetzt mehr wurden. Ne? Das war immer so im Zehnerbereich, also mehrere Zehner, die da so drauf kamen. Ne? Und jedes Mal in mir so rausgeschoben, noch eine Woche und so weiter. Ne? Und habe ich richtig gemerkt, das, was Jesus mal an einer Stelle sagt, dass Geld wie ein Gott ist, dass Geld Macht hat über uns, ist absolut wahr. Und du willst irgendwie nicht, dass Gott daran kann. Und versuchst dich drum zu drücken und so weiter. Gott prüft da unser Herz. Und jedes Mal ist das auch wieder ein Moment, der uns freimachen kann. Ich sage Gott, nein, das soll mich nicht beherrschen. Und indem ich Jesus, glaube ich, das gebe, bricht ganz stark die Herrschaft von Geld über mein Leben. Die wird kleiner. Übrigens ist es einer der Hauptgründe, warum ich gebe, weil ich merke, dass ich sonst Gefangener werde von allem, was ich mir so wünsche und so weiter. Wirklich, ich meine das nicht im Spaß, das ist, was ich erlebt habe. So, und dieses Opfer, wir haben es gerade schon gemerkt bei dem, was Paulus sagt, das ist ein bisschen was anderes. Paulus sagt, ihr gebt ohne Bedauern und ohne Widerstreben. Den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Naja, warum muss er das den Christen in Korinth sagen? Weil das tatsächlich ein Opfer war, das sie bringen mussten. Das war vielleicht Geld, was sie für was anderes irgendwie verplant hatten. Leo Bigger, von dem ich auch diese Leiter der Großzügigkeit geklaut habe, in dem Fall mal, mache ich eigentlich nie, aber ich fand das diesmal so gut, da habe ich mir das gezockt, frei nach Reinhard Bonke, Copyright is the right to copy, ne? Aber das stimmt natürlich nicht. Und der hat erzählt, dass er mal mitbekommen hat, dass seine Schwester, die lebt in Italien, dass die in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Ihr Mann war arbeitslos geworden und die sind jetzt kaum noch über die Runden gekommen. Und dann lag es ihm wirklich auf dem Herzen, vom eigenen Besitz denen was zu geben, denen Geld zu schicken. Und hat er mit seiner Frau geredet und sagt, hey, ich weiß, Schatzi, du würdest das Geld gern nehmen für neue Möbel und dafür war es angespart. Aber ich glaube, wir sollen das meiner Schwester und ihrem Mann geben. Und gut, die Frau sagt, ja, okay, dann will ich einen anderen Weg gehen für unsere Möbel. Ich will selber was bauen, ich will was umstreichen, keine Ahnung. Auch wenn es nicht das ist, was ich eigentlich wollen würde, wir machen das so. Und da haben sie was weggegeben, es hat sie was gekostet. Aber weißt du, Gott hatte ihm was aufs Herz gelegt. Und ich glaube, so läuft es auch mit dem Opfer. Gott legt uns was aufs Herz, was ihm wichtig ist. Für die Gemeinde, für einzelne Menschen, glaube ich, ganz oft auch für die Mission, dass Menschen weltweit Jesus kennenlernen. Und dann klopft er an und fragt, darf ich jetzt mal? Und so habe ich das auch erlebt. Weißt du, Gott, nicht jeden Tag steht er da und sagt, kann ich mal, aber immer mal wieder. So, ich habe das auch mal ganz ähnlich erlebt, wo ich Geld für einen Urlaub zurückgelegt hatte. Und dann kam Gott und sagt, ich würde das Geld gerne. Und ich, so. Und was ich spannend fand bei dem Leo Bigger, einige Wochen später ist er angerufen worden von jemand aus seiner Gemeinde. Er hat gesagt, hey, ich hab Ledermöbel gekauft, Ledersofas und so weiter, kann die aber jetzt nicht gebrauchen. Ich habe aber an dich gedacht. Ich will sie nicht verkaufen, ich würde sie dir schenken. Und hat dann Bilder gezeigt und so weiter. War genau ihr Geschmack am Ende sogar. Und sie haben Ja gesagt und haben erlebt, wie Gott sie beschenkt hat, wo sie ein Opfer gebracht haben. Also hin und wieder fragt Gott uns mal nach einem Opfer. Und so steigen wir weiter auf dieser Leiter der Großzügigkeit. Und jetzt kommen wir zur obersten Stufe. Und das ist eigentlich extra Großzügigkeit. Da gibt es auch manchmal Momente in unserem Leben. Momente, wie sie eine Maria hier erlebt hat, wo sie so gepackt war von ihrer Liebe zu Jesus, dass sie Folgendes macht. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Übrigens, das ist vermutlich aus Indien importiert gewesen. Das war so das Beste vom Besten, das Feinste vom Feinen, was man kriegen konnte in Israel. Und sie goss es über die Füße von Jesus. Man muss sich immer das Bild mal geben, was das bedeutet. Und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, wir wissen, wer das war, ne? Der meinte entrüstet, das Geld hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit, hier kommt die Diagnose vom Himmel, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, er wird fast ein bisschen wütend, lass sie! Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis, das ist damals ja so gewesen, hat man sie einbalsamiert vor dem Begräbnis, vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Was will ich mit diesem Prinzip? Maria gibt etwas Krasses. Es hatte einen Wert, diese Flasche mit Öl, von ungefähr einem ganzen Jahreslohn. Das war vermutlich alles, was sie hatte. Das war ihre Kapitalanlage. Ja? Und sie gibt es Jesus, weil sie so unfassbar ihn geliebt hat. Weil sie ihm sagen wollte, du bist mein König. Du bist der, auf den ich mein Leben gebaut habe. Du bist meine Sicherheit. Du bist der, dem ich vertraue. Du bist mir mehr wert als alles andere. Das ist etwas, was extra Großzügigkeit in unserem Leben bewirkt. Und ich glaube, weißt du eigentlich, wenn wir jetzt nicht gleich wissen würden, Judas ist dieser Typ, der am Ende Jesus verraten hat. Übrigens in den Parallelberichten merken wir, auch die anderen Jünger waren ziemlich aggro und konnten das nicht nachvollziehen. Muss man ja schon mal ehrlich sagen auch. Ne? Und ich glaube, wir würden auch schnell dazu kommen, hey, wir können das doch nicht verschwenden. Wir können doch nicht hier alles Mögliche investieren, wenn überall auf der Welt Menschen Hunger leiden oder in Zelten leben oder auf der Flucht sind oder was weiß ich immer auch noch da ist. Und ich glaube, was wir aber aus dieser Geschichte lernen, und ich will das hier nicht überdehnen, diese Geschichte, und nicht überziehen, aber ich glaube, was wir daraus lernen, ist, dass es Momente gibt, wo das, was Jesus betrifft, das, was ihm, was Liebe zu ihm ausdrücken würde, wichtiger ist als alles andere. Selbst als alles Leid und alle Traurigkeit der Welt. Und ich habe für mich gedacht, boah, warum ist denn das so? Das ist doch zu krass, Jesus. Also auch gerade das mit den Armen und so habe ich gedacht, wisst ihr was, ich glaube, die Armen sind nicht arm wegen dem Geld, was Menschen in das Reich Gottes investieren. Die Armen sind nicht arm wegen dem, was wir investieren, damit Gemeinden überall auf der Welt gebaut werden können, damit Menschen erreicht werden können. Im Gegenteil, ganz ehrlich, Mission im Reich Gottes, wenn ich nur an Liebe in Aktion denke, werden Krankenhäuser gebaut, Schulen gebaut und Kindergärten gebaut. Und das ist, was wirklich auch was ändert an der Situation der Menschen. Gerade Philipp ist ja noch da, geht da um dieses Haus, wo man Frauen aufnimmt, die vor der Beschneidung flüchten. Das ist nicht das Geld, was am Ende den Armen fehlt. Das Geld, was ihnen fehlt, ist das, was unsere Gier, was die menschliche Gier sich nimmt, überall auf der Welt, oder? Wo es darum geht, dass wir über alle Maßen Gewinne haben wollen, wo wir immer noch mehr haben wollen, obwohl es schon längst gar nichts mehr verändern würde in unserem Leben. Wo wir wie besinnungslos immer mehr und immer weiter und immer höher wollen. Das ist doch das Geld, was in Wirklichkeit Armut eigentlich verursacht, oder? So, also manchmal ist es daran, Jesus großzügig zu beschenken. Ich denke immer wieder, die Gemeinde in Ulm fängt mir immer wieder an, wieder ein, wo ein Gemeindeleiter, damit dieses Haus gebaut werden konnte, der hat eine unglaubliche Summe von persönlich gespendet. Er hat gesagt, hey, ich will, dass dieser Bau geschieht, und zack, hat er richtig viel gegeben, fast alles, was er hatte, und hat noch eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen, weil er gesagt hat, ich weiß, das ist dran. Wir waren letzte Woche, war das letzte Woche? Ich glaube ja, ne? Im ICF in der Gemeinde in Karlsruhe, Joel und ich, und die Lisa war auch dabei, und die haben hinterher, die haben Geld gesammelt für einen neuen Standort, den sie als Gemeinde gründen wollen, ne? Also eine neue Teilgemeinde quasi. Und es war echt krass, in 27 Tagen sind, natürlich die Gemeinde ist viel größer als unsere, ne, sind 230.000 Euro zusammengekommen von 27 Personen. Dachte ich, so krass, verstehst du? Das ist manchmal dann Großzügigkeit, und diese Großzügigkeit natürlich wird immer gemessen an dem, was wir haben, oder? Von diesen 27 Leuten im ICF, da waren offensichtlich ein paar richtig Gutverdiener dabei. Ne? Sonst kommst du nicht auf solche Summen. Und weißt du, Gott hat kein Interesse daran, der verlangt nicht, dass du irgendwie, will dir nie sagen, hey, gib mir 50.000 Euro, wenn er ganz genau weiß, du hast es nicht. Ja? Weißt du, Großzügigkeit bemisst sich an dem, was wir haben. Gott würde einen anderen Maßstab anlegen an den, der eine Million auf dem Konto hat, als an den, der 100.000 auf dem Konto hat, als an den, der 1.000 Euro auf dem Konto hat. Es gibt auch diese Geschichte, wo Jesus im Tempel sitzt und dann kommt erst so ein reicher Typ, der kippt seinen ganzen Geldbeutel aus und schaut sich nochmal um, na, sehen alle, was ich jetzt gerade hier gegeben habe, boah, bin ich nicht abgegangen und so. Und dann kommt eine Frau und die gibt 10 Cent oder sowas, ja, oder 5. Und Jesus sagt, ey, die Frau beeindruckt mich, denn die hat alles gegeben, was sie hatte. Und die ist wirklich großzügig, die ist wirklich Bombe. Und ich glaube, das ist die Art, wie Jesus das auch am Ende immer anschaut. So, wo stehst du auf der Leiter des Gebens? Hast du heute vielleicht zum ersten Mal verstanden, dass Geben zum Wesen Gottes gehört und dass er dich freisetzen möchte, auch zu geben? Hast du heute erkannt, dass der Zehnte Gott gehört? Hast du heute gelernt, dass Opfer und auch Großzügigkeit etwas sind, was in unserem Leben wirklich ein Ziel sein darf? Ich möchte großzügig sein wie Gott. Wow. Und eins darfst du wissen, Gott hat die größere Schaufel als du. Und weißt du, wir sind hier unterwegs, oder wir lernen Großzügigkeit. Wir versuchen so eine Stufe nach der anderen. Und manchmal fallen wir wieder runter und müssen wieder dann neu. Kennst du vielleicht, ja? Gott ist schon großzügig und großzügiger als du. Und er muss auch nicht überredet werden für Großzügigkeit. Und das, da dürfen wir einfach mit nach Hause nehmen. Frag dich einfach, wo du gerade stehst und wo für dich Schritte dran sind. Und in allem denk immer daran, dass Gott das Beste dir schon gegeben hat, was er hatte. Jesus, sein Sohn. Er hat dir großzügig deine Schuld vergeben. Er lässt dich großzügig als sein Kind leben. Und er hat dir großzügig ein ewiges Leben geschenkt oder will es dir schenken, wenn du diese Entscheidung noch treffen musst. Ich möchte einfach noch beten, und ich lade schon die Lobpreise ein, nach vorne zu kommen. Jesus, wir danken dir für deine Großzügigkeit, und wir danken dir, dass du regierst und nicht das Geld, Herr. Und wir beten, dass du das in unserem Herzen, Herr Jesus, auch in meinem Herzen wirklich tief verwurzelst. Herr, wir beten, dass wir dir auch das Wichtigste und Kostbarste in unserem Leben anvertrauen und dich Herr sein lassen, Herr. Und wir dürfen wissen, Das gibt uns Freiheit. Viel mehr, als wenn wir denken, hey, wir nehmen alles für uns. Nein, da, wo wir dich in unser Leben einbeziehen, da haben wir eine viel größere Freiheit, als da, wo wir uns nur um uns selbst drehen. Herr, und ich bete, dass dieser Gedanke so in unsere Herzen reinfällt, dass er uns wirklich prägt und verändert, Herr Jesus. Schenk uns Freiheit durch dein Evangelium. Freiheit, Herr Jesus, durch deine Macht. Freiheit durch deine Liebe auch in unserem Herzen. Und zeig uns auch wirklich in dieser Woche und auch heute Morgen ganz praktisch, Herr, wo du dir Großzügigkeit von uns wünschst, wo du dir Opfer von uns wünschst, Herr. Und gib uns einfach Gnade, dass wir gehorsam sind. Amen.